Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 29. Oktober. Willkommen beim Lockdown 2.0. Das Infektionsgeschehen in Deutschland macht bekanntlich, was es will. Und so tut es jetzt auch die Regierung. Weil alles gut zureden beim Bürgerlein nichts half, wird jetzt eben geschlossen, verboten, bestraft.
Und deshalb brauchen wir jetzt im Monat November, beginnend vom 2. November, noch einmal eine nationale Kraftanstrengung. Wir schränken die Freizeitgestaltung erheblich ein. Veranstaltungen, die der Unterhaltung dienen, werden untersagt. Messe, Kinos, Freizeitparks, Theater, Opern, Konzerthäuser und ähnliche Einrichtungen. Gastronomiebetriebe, Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und ähnliche Einrichtungen werden geschlossen.
Die Kunst- und die Kulturschaffenden, aber auch die Liebhaber von Museumsbesuch und Theaterabend, die Besucher von Komödie und Jazzkonzert, von Literaturlesung und Ballettvorführung sind die Verlierer dieser Politik. Einer Politik, die gar nicht mehr danach fragt, ob ihre Maßnahmen auch tatsächlich die gewünschte Wirkung erreichen. Es geht um Symbole, es geht um Macht, es geht auch um Hilflosigkeit. Um die Hilflosigkeit einer Regierung, die mit hohen Infektionszahlen und ohne Impfstoff nicht gut dasteht. Nur nachweislich ist das Risiko, sich anzustecken im Museum oder beim Literaturabend, nicht höher und womöglich sogar geringer als im Supermarkt oder in der überfüllten S-Bahn. Es ist diese willkürlich anmutende Zweiteilung der Gesellschaft, die viele empört. Nicht nur, aber auch die Konzept- und Performance-Künstlerin Mia Florentine Weiß.
Kunst ist systemrelevant. Sie ist nämlich der älteste, kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben. Und solange Kreativität in der Luft liegt, atmen wir. Und in dem Zuge würde ich auch gerne dieses Wort systemrelevant ändern in humanrelevant. Kunst ist humanrelevant.
Auch einer wie Campino, Sänger und Texter der Toten Hosen, ist außer sich über das, was da mit ihm und der Kultur in Deutschland passiert. Gestern sprach Campino auf der Demo Alarmstufe Rot.
Herr Scholz, Herr Altmaier, Überbrückungsgelder müssen her. Und zwar schnell, so lange, wie man diesen Menschen verbietet, ihrer Arbeit nachzugehen.
Man muss kein Rock'n'Roller sein, um so zu denken und zu fühlen. Auch Deutschlands großer Jazz-Trompeter Till Brönner, der auf weltweit allen großen Bühnen und auch im Weißen Haus des Barack Obama schon gespielt hat, der zu den wohltemperierten Charakteren gehört. Kein Egoist ist, kein Verschwörungstheoretiker, kein Brause- und Sausekopf. Er hat in Deutschland jetzt de facto Berufsverbot. Gestern richtete Till Brönner das Wort per Video an seine Landsleute. Und damit auch an Sie und auch an mich. Hören wir zu, was dieser Mann uns zu sagen hat.
Zu sehen, wie unsere Wirtschaft seit Ausbruch der Pandemie Ende Februar reflexartig in systemrelevante und systemirrelevante Berufe unterteilt wurde, habe ich zunächst für eine reine Sicherheitsmaßnahme gehalten. Was hier gerade passiert, verstößt gegen alles, was ich über Deutschland gelernt habe und wofür wir mit unserem demokratischen Selbstverständnis stehen. Liebe Politiker, lasst euch wählen, ja, aber vergesst bitte nicht von wem. Das Land steht kulturell still und die Beweglichsten und Ehrlichsten tretet ihr gerade mit Füßen, wenn ihr nicht handelt. Sonst heißt es Buonanotte Licht aus und genau dazu darf es aus meiner Sicht nicht kommen.
Unsere weiteren Themen heute mit Wolfgang Büscher, dem nachdenklichsten und ruhigsten Journalisten und Bestsellerautor, den ich kenne, spreche ich über seine Zeit im Wald. Denn dort hat er die Einsamkeit gesucht und gelebt und er lässt uns jetzt an seinen Gefühlen und Erkenntnissen teilhaben.
Also ich glaube generell vielleicht in der Großstadt, wir vergessen manchmal, dass da draußen auch noch eine Welt ist. Die tickt ein bisschen anders und die gibt's aber. Und die ist auch sehr mächtig. Und die Mächtigkeit dieser anderen Welt besteht in ihrer Langlebigkeit.
Wir hören Alice Schwarzer zu zum Thema Würde. Ein Thema, das ihrer Meinung nach von Deutschlands Parteien eher ignoriert wird.
Da sehe ich niemanden, der die Nase vorne hat. Also die haben alle ähnliche Stärken und Schwächen.
Wir schauen gemeinsam in die doch jetzt allmählich ängstliche Seele der Börsianer. an der Wall Street. Und wir wundern uns über die Hungerlöhne. Zwar nicht die bei Amazon oder bei Tönnies, sondern die Hungerlöhne am britischen Königshof. Und wir begrüßen abschließend den erfolgreichsten Wahlkämpfer der Gegenwart, der aus der Kulisse kommend ein rauschendes Comeback feiert.
Xi of China and Kim Jong-un of North Korea want him to win. We know. We know because you've been giving them whatever they want.
Es gibt einen Ort in Deutschland, der erfüllt alle Bedingungen der Kanzlerin aufs Feinste. Frische Luft, ganz viel davon. Noch mehr Abstand und keine Kneipe weit und breit. Der Wald. Der Wald ist der Corona-konformste Ort, den man sich überhaupt denken kann. Nur die Fichte, der Fuchs und die Stille. Ein Ort ohne eingebaute Hektik, konsumfrei und mystisch. Für viele von uns ein Sehnsuchtsort. Der Journalist, Autor und Großstädter Wolfgang Büscher hat sich auf den Wald seiner Kindheit eingelassen. Neu eingelassen. Er ist in das Grün seiner Kinderjahre zurückgekehrt. Er fuhr in das nördliche Hessen, um dort von Frühling bis Herbst in einer einsam gelegenen Forsthütte zu leben. Und dort begegnete er sich und unweit davon seiner sterbenden Mutter. Und wir begegnen ihm in seinem Buch Heimkehr und jetzt bei uns im Gespräch. Einen schönen guten Morgen, Wolfgang Büscher.
Guten Morgen.
Wolfgang, du hast ein neues Buch geschrieben. Wie unterscheidet sich das Buch von allen bisherigen, die ja im Wesentlichen große Wanderungen waren, literarisch erzählte Wanderungen? Hier leben wir in Ort und Zeit in einer Einheit, richtig?
Ja, so ist es. Und der größte Unterschied, würde ich sagen, ist, ich habe, glaube ich, noch nie so ein persönliches Buch geschrieben. Es geht um Erinnerungen an meine Kindheit, meine Jugend. Es geht um eine Rückkehr in meine alte Heimat, wo ich aufgewachsen bin. Es geht um Wiederbegegnungen mit bestimmten Menschen und Dingen. Und es geht am Ende auch um das Sterben meiner Mutter.
Der Star des Buches ist für mich aber der deutsche Wald, wenn man so will. Die Gerüche, die Einsamkeit, die Geräusche dort, Ängstlichkeiten, die sich mit dem Wald verbinden, Einsamkeitsgefühle. Warum der deutsche Wald nach Amerika und nach Moskau?
Ich habe ja schon mal ein Deutschlandbuch geschrieben, da bin ich an den Grenzen drumherum. Und das war natürlich so ein Buch, was man vielleicht schreibt nach der Wiedervereinigung. Und ich hatte damals immer schon das Gefühl, irgendwas fehlt und irgendwie musste da nochmal ran. Und nochmal ran hieß immer, ja, ins Zentrum. Und dann war einfach der nächste Gedanke, ja, was ist denn dein Zentrum? Dein Zentrum ist da, wo du herkommst und es ist tatsächlich mittendrin. Also geh doch dahin. Und irgendwann, wie das dann so ist mit so schrägen Ideen, irgendwann war dann der Gedanke da, Mensch, such dir doch so eine Waldhütte oder so ein Waldgasthaus oder ein Forsthaus oder irgendwas, wo du irgendwo einziehen kannst.
Eine romantische Idee, ja.
Ja, aber auch eine ganz praktische Idee. Ich musste ja irgendwo sein dann da. Und mir war relativ egal, was das ist, ob das Forsthaus, Hütte, irgendwas ist. Und ich hatte dann das Glück, jemanden kennenzulernen, nämlich dieses Fürstenhaus da. Und der sagte dann zu mir, der hörte sich das an, was ich wollte und sagte, na ist gut, dann machen Sie das mal.
Wie waren die Nächte eigentlich? Ich hatte am meisten Schiss vor den Nächten gehabt. Der Wald ist ja tagsüber sehr romantisch und sehr schön und nachts doch auch unheimlich, wie ich schon vom Zelten weiß.
Ja. Die Erfahrung blieb mir natürlich nicht erspart. Ich bin eingezogen in den ersten Apriltagen 2019 in diese Yachthütte. Und die ersten Nächte waren noch sehr, sehr kalt und frostig. Darauf war ich nicht so ganz eingestellt. Ich habe also gefroren wie Sau. Und dann ist das natürlich eine Schwärze, die man aus der Stadt nicht kennt. Es ist dann wirklich tiefe, schwarze Nacht. Das ist so, wenn man das zum ersten Mal seit langer Zeit wieder erlebt, ist das schon speziell. Und dann knackt es irgendwo und dann trappelt irgendwas unterm Dach oder irgendwas pocht gegen die Tür oder irgendwas klatscht an die Hüttenwand und der Wind heult auf und so weiter oder es schreit ein Tier. Das sind schon alles so Momente, wo man dann denkt, wie geht das jetzt hier weiter? Was ist, wenn die Tür aufspringt? Was kommt dann rein oder so?
Zumal die Tür nicht zum Abschließen war.
Die Tür, hinter der ich zuerst gehaust habe, war nicht abschließbar, ja.
Das heißt also, die Nacht wurde durchgewacht und durchgebibbert oder durchgelesen in der Hoffnung, dass das Morgengrauen nicht allzu fern ist?
Also die erste heftige Nacht dieser Art wurde durchgebibbert und irgendwann gab es dann so einen bleiernen Schlaf morgens um 2:30 oder 3:30.
Das heißt, man merkt, was man als Städter eigentlich für ein Schisser ist.
Ja.
Wobei die Gefahr in einem deutschen Wald wahrscheinlich eher gering ist. Wie war es mit den Tieren, die Begegnung mit den Tieren? Haben die deine Nähe gesucht oder musstest du die Nähe der Tiere suchen?
Na, grundsätzlich ist es ja so, das Tier sieht, riecht, hört den Menschen die ganze Zeit und der Mensch merkt nichts. Also da kann 3 Meter neben mir ein Reh oder ein Wildschwein in seiner Kuhle gelegen haben und ich gehe vorbei, ich sehe und merke nichts. Das Tier merkt natürlich alles. Ich bin viel auf den Hochsitz gegangen abends in die Zeit, wo die Sauen rauskommen, wo die Rehe rauskommen und so weiter. Das war wirklich sehr, sehr selten, dass ich da mal Tiere wirklich live gesehen habe, weil die mich natürlich bemerkt haben. Also ich roch zum Beispiel nach Feuer. Ich habe mir abends immer Feuer gemacht vor der Hütte. Also ich roch nach Rauch und die riechen das halt über 300 Meter. Oder ich bin den Hochsitz hoch und habe irgendwie was, ein Holz geknackt, zack, sind sie wieder weg.
Viele haben ja Angst vor Einsamkeit, auch deswegen, weil einem dann Gedanken, die man erfolgreich verdrängt hat, vielleicht sogar über Jahre und Jahrzehnte, anspringen und nicht mehr zu vertreiben sind. Konflikte, die man vielleicht verdrängt hat und die unnötig waren oder die einem kleinkariert vorkommen im Rückblick?
Also was mich stark beschäftigt hat, mein Verhältnis zu meiner Mutter, das ist halt der typische Lebensweg, den ich gegangen bin, auf dem Land geboren, groß geworden, weggegangen, in der Stadt gelebt, sehr lange. Und natürlich gibt es da eine Spannung zwischen den Erwartungen, die sie an mich hatte. Und die hießen, kurz gesagt, nicht weggehen, da bleiben und das Erbe des Hauses antreten und so weiter und auch in gewisse Pflichten eintreten. Das alles habe ich nicht gemacht. Das war ein großes Thema, was wieder kam. Die Rückschau auf mein Leben, welchen Weg bin ich eigentlich gegangen? War das alles gut so? Ja, das spielte eine Rolle.
Zumal die Mutter sich ja dann, wenn man so will, aktiv, passiv in deine eigentliche Ruhe und Auszeit eingemischt hat, eingemischt durch Krankheit, durch Sterben.
Ich bin eigentlich ganz froh darüber, dass es so gekommen ist, wie es dann war, nämlich dass ich da war. Also wenn ich weit weg gewesen wäre für ein anderes Buch oder was weiß ich, hätte ich sehr viel mehr darunter gelitten, nicht dort zu sein und sie nicht begleiten zu können. Das konnte ich, weil ich einfach da war. Das war gut.
Weil das Waldhaus nicht weit von ihrer letzten Stätte war.
Ganz genau, 25 Kilometer etwa. Also ich hatte dann so eine alte Karre zur Verfügung, so einen alten Benz und mit dem konnte ich dann einfach da immer hinfahren und das war gut.
Und das war vorher gar nicht absehbar?
Nein.
Und damit hat dein Buch auch eine Wendung genommen, ja, in Wahrheit, oder enthält auf einmal 2 Bücher?
Ja.
Das Sterben deiner Mutter und die eher kontemplative Ruhe des Waldes.
Ja, wobei ich glaube, wenn ich nicht im Wald gewesen wäre und wenn ich nicht jeden Abend mehr oder weniger an diesem Feuer gesessen hätte vor meiner Hütte und in diese Waldruhe und diese Waldfreiheit jeden Abend wieder eingetaucht wäre und jede Nacht und auch jeden Morgen, dann wäre das alles schwieriger für mich gewesen. Also es hat auch eine Last von mir genommen. Es war gut, dort zu sein. Und auch diesen Abschied von meiner Mutter, von meinem Elternhaus und das alles da mit hin an dieses Feuer abends zu nehmen, es war einfach gut.
Hat deine Mutter dann zum Lebensende dir deine andere Lebensplanung, die städtische, die weggewandert sein Lebensplanung verziehen? Oder war das kein Thema mehr?
Das war kein Thema mehr. Das war ja eigentlich schon lange klar. Und es war was, glaube ich, was sehr Schönes. Also es war ein Abschied natürlich, ein endgültiger Abschied. Aber sie wollte mich nicht mehr umerziehen. Ich wollte sie nicht mehr umerziehen. Sondern wir haben uns einfach so genommen und gelassen, wie wir sind und haben in dieser Weise voneinander Abschied genommen. Und das ist ein guter Abschied. Also besser geht's eigentlich nicht.
Du beschäftigst dich ja schon in dem Buch auch immer mit dem Gegensatz der Stadt, den Geräuschen der Stadt, dem Lärm der Stadt, mit der Aufdringlichkeit der Stadt, auch den vielen Worten der Stadt. Du sagst, hier sprechen die Leute ja weniger Worte, hier ist mehr Stille. Aber in dieser mehr Stille ist dir was Grundsätzliches über unsere Gesellschaft der Gegenwart zum Beispiel gekommen, was dir beim Verfassen von Artikeln in Berlin nicht gekommen wäre?
Also ich glaube, unser eins, also gerade in den Medienberufen, aber auch in der Politik, und generell vielleicht in der Großstadt. Wir vergessen manchmal, dass da draußen auch noch eine Welt ist. Die tickt ein bisschen anders und die gibt's aber. Und die ist auch sehr mächtig. Und die Mächtigkeit dieser anderen Welt besteht in ihrer Langlebigkeit. Also, dass es da dieses Fürstenhaus noch gibt, dass das auch immer noch ein gewisses Ansehen in der Gegend dort hat, dass es dort eine Menge Leute gibt, die was mit Wald zu tun haben und wenn sie sich am Ende im Friedwald begraben lassen, dass vieles über sehr konkrete menschliche Beziehungen geregelt wird, was in einer viel größeren Entität wie einer Großstadt immer über irgendwelche staatlichen Dinge oder bürokratischen Dinge geregelt werden muss. Das wird da viel einfacher und viel persönlicher geregelt. Viele, viele Alltagsdinge. Das ist einfach so. Und wir sollten uns manchmal daran erinnern, dass es diese Welt auch noch gibt. Diese Leute wählen auch, wenn Wahlen sind. Diese Leute gehen auch in Filme, lesen auch Bücher, nehmen auch in gewisser Weise, vielleicht in einer passiveren, stilleren Weise am öffentlichen Leben teil. Wir merken das manchmal gar nicht in der Großstadt, aber es gibt sie noch. Also es gibt sie noch, die normalen Leute da draußen.
Bist du nach dieser Recherche dann erholt in die Großstadt zurück oder war es eher anstrengend? Was ist das erste Grundgefühl nach dieser, ja, was war es? Urlaub oder Strapaze?
Na, ich bin ja kein Feind der großen Stadt. Ich lebe da schließlich seit Jahrzehnten und ich liebe die Gegend, in der ich lebe und laufe da auch gern rum und bin da gern. Also so ist es ja nicht. Und treffe meine Freunde, meine Familie und so weiter. Und also ich möchte hier nicht dastehen als der Großstadthasser oder sowas. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber ich möchte schon dastehen als jemand, der sagt, Leute, es gibt da draußen noch was anderes, vergisst es nicht. Das ist auch eine Realität und das ist auch eine Welt, die hat auch einen Anspruch darauf, wahrgenommen zu werden und ihre Stimme hat einen Anspruch darauf, gehört zu werden. Und wenn das mit dem Buch irgendwo transportiert wird, wäre ich glücklich.
Denn in deinen Büchern suchst du ja schon immer den Rückzug aus den Metropolen jedenfalls, den großen Ballungsgebieten.
Ja, sonst wären es ja alles Berlin-Bücher. Das geht ja nicht.
Okay, vielen Dank, Wolfgang Büscher, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Alice Schwarzer ist streitbar und auch streitlustig. Sie hat glühende Anhänger und erbitterte Kritiker und auch ganz viele Kritikerinnen. Wie es eben so ist, wenn man die berühmteste und dienstälteste Feministin im Lande ist. In den 70er Jahren wurde Alice Schwarzer bekannt mit ihrem Kampf gegen den Abtreibungsparagraphen 218. Als Journalistin hat sie dann vor über 40 Jahren die Frauenzeitschrift Emma gegründet, bis heute ein Sprachrohr der Frauenbewegung. Aber die heutige Alice Schwarzer kämpft an vielen Fronten auch gegen einen politischen Islamismus.
Bis vor 2-3 Jahren war ich fast die einzige Stimme im deutschen Sprachraum, wenn mich nicht alles täuscht, will nicht hochmütig werden, aber eine der wenigen, die den Begriff Islamismus überhaupt benutzt hat. Und die auf die Unterscheidung zwischen dem Islam als Glauben und dem Islamismus als politische Strategie gedrängt hat. Man weiß, dass ich die Kanzlerin Merkel schätze für vieles. Und das Schätzen wird auch nicht weniger, wenn ich sie kritisiere für manches. Und mein stärkster Kritikpunkt an ihr ist, dass sie eine der Kräfte ist, die nie unterschieden hat, bis heute, zwischen dem politischen Islam und dem Islam. Und wir haben, und das ist mein Hauptvorwurf, haben die Musliminnen und Muslime, von denen Sie sprechen, hier im Land in Stich gelassen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie dicht ich mit denen zu tun habe.
Was Sie da hören, ist Alice Schwarzer zu Gast in unserem Podcast-Format Die Überstunde. Eine Stunde, ein Gast, ein Thema. Mein Kollege Michael Bröker und die ehemalige Geschäftsführerin der Piratenpartei, Marina Weißband, sprechen mit ihr über Würde. Alice Schwarzer wartet mit einem sehr differenzierten Begriff von Minderheit auf und warnt uns vor seinem Missbrauch. Vor dem Missbrauch des Status einer Minderheit.
Nein, es ist natürlich im Prinzip sehr gut, dass Minderheiten jetzt eine Stimme haben oder mehr Stimme haben, als sie das bisher hatten. Aber auch Minderheiten sind nicht automatisch gute Menschen. Also alles, der Fortschritt kann immer ein Rückschritt werden und es kann missbraucht werden. Und bei allen Bewegungen kann es natürlich durchaus passieren, dass man das funktionalisiert. Aber da kommen wir vom Thema Würde ab.
Ich bin nicht da kommen sicher. Wir zum ich Thema würde das politische gerne vertiefen. Korrektness. Was bedeutet, dass man das funktionalisiert und wie erkennt man, ob man noch für Würde kämpft oder ob man möglicherweise auf irgendeinen Irrweg geraten ist?
Ich glaube, da müssen wir uns von Fall zu Fall anstrengen. Nicht? Da gibt es keine Rezepte. Da muss man immer genau schauen. Spricht der Mensch jetzt wirklich im Namen seiner Würde als Individuum und der Gruppe, der er sich zuordnet, oder funktionalisiert er das? Also wir erleben ja gerade auch in der letzten Zeit, dass oft im Namen der Würde einer betroffenen Gruppe man versucht, anderen Menschen den Mund zu verbieten. Das kann manchmal richtig sein, das kann manchmal zu weit gehen. Ich kann über solche Dinge nur an sehr konkreten Beispielen sprechen.
Das heißt, Sie haben für sich in Ihrer Arbeit keine Kriterien gefunden, die einem helfen könnten, so irgendwelche Daumenregeln?
Nein, eine Haltung haben wir gefunden, Kriterien nicht, nein, Regeln nicht, nein.
Welche politische Partei ist gerade diejenige, die so die Würde des Menschen am meisten in den Mittelpunkt stellt?
In den Mittelpunkt stellt, ernst nimmt.
Ernsthaft so.
Da sehe ich niemanden, der die Nase vorne hat. Also die haben alle ähnliche Stärken und Schwächen, sind ziemlich vergleichbar. Mal abgesehen jetzt von der AfD, die auch eine demokratisch zugelassene Partei ist und von zunehmend Menschen gewählt wird, die anderen Parteien weglaufen. Da sollten wir also das ernst nehmen und mit denen reden, wie ich finde. Aber die AfD macht doch am stärksten das Gegenteil, die würde nicht ernst nehmen, ja.
Die Missachtung der Frauenwürde betrachtet Alice Schwarzer als Wurzel aller anderen Formen von Menschenverachtung, als tiefste Unterdrückungsstruktur, als Wurzel eben auch von Rassismus und Antisemitismus.
Ja, also wie wollen Sie zum Beispiel von einem jungen Mann Respekt vor Fremden verlangen, wenn der erlebt, wie sein Vater zu Hause die eigene Mutter erniedrigt und zusammenschlägt? Also das ist die früheste Einübung in Herrschaft und in die anderen.
In dem Gespräch geht es kontrovers zu, da die junge Feministin Marina Weißband viele Dinge anders sieht als die 77-jährige Alice Schwarzer. Ein hörenswertes Gespräch in unserem Pioneer Original, die Überstunde. Es erscheint heute um Punkt 18 Uhr als Podcast auf Spotify, bei Apple und in der Morning Briefing App.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Da geht's vorerst weiter nach unten, Richtung Süden. Der Dow Jones ist gestern wieder gefallen, nachdem er bereits Anfang der Woche rund 850 Punkte verloren hatte. Über die Treiber dieser momentanen Schwäche spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Einen schönen guten Morgen aus New York.
Schauen wir doch erst auf das Detail, Sophie. Boeing hat, nicht ganz überraschend, einen Millionenverlust in seinen neuesten Zahlen ausgewiesen. Der ist aber, und das wiederum ist überraschend, kleiner als gedacht. In welche Stimmung versetzen diese Boeing-Zahlen die Anleger bei dir in New York?
Ja, du kannst es dir denken, nicht gerade euphorisch waren sie, es ging nach unten für die Aktie, wenn jetzt auch nicht dramatisch. Aber natürlich ist die Lage für Boeing denkbar schlecht. Sie könnte schlechter nicht sein eigentlich. Sie steuern von einer Unfallvergangenheit in eine ungewisse Zukunft, in der eine Pandemie Fliegen zum Wagnis macht. Und bei Boeings Kunden ist auch nichts zu holen. Die Fluglinien müssen unbedingt Geld sparen und sagen auch, es wird noch dauern, bis sich ihre Industrie erholt hat und ein Level von vor der Pandemie erreicht. In den ersten 9 Monaten des Jahres haben sie 381 Bestellungen für neue Flugzeuge gestrichen. Und Boeing selbst rechnet damit, dass die Nachfrage nach Flugzeugen ein Jahrzehnt brauchen könnte, um sich zu erholen. Sicher, es gibt ein wenig Auftrieb um die 737 MAX-Maschinen, mit denen offenbar Fluglinien und Regulierungsbehörden langsam wieder warm werden.
Aber ein Verlust bleibt nun mal ein Verlust und Boeing wird darum harte Maßnahmen ergreifen. Wie genau, Sophie, sehen diese Maßnahmen aus?
Ein Wort: Stellenstreichungen. Und zwar noch dieses Jahr und noch radikaler als anfänglich gedacht. Geplant waren mal 10%, das wären von Anfangsniveau des Jahres so 16.000 Stellen gewesen. Nur der neue Stand der Dinge ist, dass bis Ende nächsten Jahres nur noch 130.000 Mitarbeiter beschäftigt werden sollen. Und es wären etwa doppelt so viele Stellenstreichungen ausgehend von diesem Anfangsniveau. 19.000 Mitarbeiter sollen das Unternehmen schon dieses Jahr verlassen.
Schauen wir noch auf das große Ganze. Sophie, die Corona-Zahlen steigen. auch in Amerika. Der Ausgang der Wahl ist ungewiss und all das verunsichert natürlich die Investoren. Und diese Verunsicherung lässt sich sogar messen mit einem eigenen Index. Bitte, Sophie, gib uns eine Einführung.
Ja, sehr gern. Es hilft ein Blick auf den VIX, das Angstbarometer. Der VIX gibt einen Eindruck darüber, wie optimistisch oder wie pessimistisch Anleger auf die Zukunft schauen, also auf die Kursentwicklung an den Aktienmärkten in den nächsten Monaten. Je höher der Wert ist, desto größer ist die Erwartung, dass die Kurse in den nächsten 30 Tagen verstärkt schwanken werden. Und der VIX zieht ordentlich an. Wir sind jetzt vielleicht nicht bei den Höchstständen von März oder April, aber wir sind auf dem Niveau seit Juni. Der VIX zeigt, wie viel Investoren bereit sind zu zahlen, um ihr Portfolio gegen Kursverluste abzusichern. Dazu berücksichtigt das Barometer, wie sich die Preise für Put-Optionen auf im S&P 500 gelisteten Aktien entwickeln.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Barack Obama leidenschaftlicher und emotionaler um das Weiße Haus kämpft als jemals zuvor. Bei seinem eigenen Wahlkampf achtete er stets darauf, präsidial zu wirken. Bei seiner Unterstützung von Joe Biden und Kamala Harris aber dreht der Mann jetzt richtig auf. Hemdsärmlich, locker, fast schrill ließ er sich bei seinem Auftritt im Swing State Florida über den Kontrahenten Donald Trump aus. Dass ausgerechnet die Staatschefs von Russland, von China und von Nordkorea ihm, Donald Trump, den Wahlsieg wünschten, das sei doch klar, sagt Obama, denn er habe ihnen immer das gegeben, was sie haben wollten.
Just yesterday, he said that Putin of Russia, Xi of China and Kim Jong-un of North Korea want him to win. We know because you've been giving them whatever they want for the last 4 years. Of course they want you to win.
Und so Obama weiter, wenn Joe Biden und Kamala Harris jetzt gewinnen, dann müsse man sich als Bürger endlich keine Gedanken mehr machen. Was die Regierung Verrücktes tut oder was da gerade getwittert wird, dieses Duo, sagt er, würde doch einfach seinen Job machen.
And here's one other thing. Joe and Kamala, when they are in office, they're not gonna have, you're not gonna have to think about them every single day. You're not going to have to worry about what crazy things they're going to say, what they're going to tweet. They're just going to be too busy doing the work.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass das englische Königshaus so lausig bezahlt. Echte Hungerlöhne, zumindest fürs Personal. Der Thronnachfolger William sucht, zusammen mit seiner Frau Kate, auf der offiziellen Homepage des Prinzenpaares eine Haushaltshilfe. Dringend erwünscht ist natürlich Diskretion. Geboten wird ein saftiges Arbeitspensum und vielleicht darf man dem hochwohlgeborenen Nachwuchs auch ein wenig beim Nachmittagstee behilflich sein.
Milk or sugar, Miss Cole?
Milk, please. Thank you, Miss Manderly.
Miss Merriman, would you care for tea?
Yes, thank you, Miss Manderly.
Milk or sugar, Miss Merriman?
Milk and sugar.
Nur die Bezahlung, die ist nicht britisch, sondern schottisch. Mit umgerechnet 1760 Euro wird die Stelle entlohnt. Brutto, wohlgemerkt. Das heißt, es gehen noch Steuern runter, mit denen dann wiederum die königliche Familie bezahlt wird. 75 Millionen Euro nämlich kostet das Königshaus im vergangenen Jahr den britischen Steuerzahler. Das nenne ich mal Umverteilung von ganz unten nach ganz oben. Vielleicht ist Feudalismus ja doch nur ein anderes Wort für Selbstliebe. Die Hymne dafür hat Justin Bieber ja bereits geliefert. Love Yourself.
'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.
And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.